Bevor ich neu wirklich fortfahre, möchte ich etwas klären. Es ist offensichtlich etwas missverstanden worden. Jemand sagte, ich hätte gesagt, Allah und unser Gott ist derselbe. Nein, das werden wir gleich zeigen. Aber das Wort Allah ist einfach das arabische Wort für Gott. So wie das Wort Gott im Deutschen zunächst nichts mit dem christlichen Gott zu tun hatte. Das Wort Gott, gerade eben war hier ein Perser, der sagt, Persisch ist ja bekanntlich keine arabische Sprache, sondern indogermanische Sprache. Wir haben dasselbe Wort, sie sagen Khoda im Iranischen. Khoda, das ist derselbe Wortstamm von Gott. Alle, die ganzen romanischen Sprachen, die sagen Theus, Thea, Deus, Dieu im Französischen. Das ist immer dasselbe, aber das hat so nichts zu tun mit christlichem Gott oder weiß ich welchem Gott. Die heidnischen Gottheiten, Zeus und bei den Deutschen der Donner und die Freya, da wurde derselbe Begriff Gott gewählt. Es gibt keinen anderen Begriff dafür, auch bei uns nicht. Hat aber nichts mit dem Namen Gottes zu tun, denn der Name Gottes ist eben der Name, den die Israelis nicht auszusprechen wagten. Ich bin, der ich bin, Yahweh, ich bin, der ich bin. Und nicht einmal das Yahweh wissen wir genau, ob das richtig ist, weil es eben niemand aussprach. Und das Jehova ist auf alle Fälle nicht die Art und Weise, wie es ausgesprochen wurde. Der Name Gottes war zu erhaben, zu heilig, dass ein Israeli wagt, ihn auszusprechen. Aber das Wunder Gottes ist, dass in Jesus der schönste Name, der Name, der über alle Namen ist. Mehr als Jehova. Wenn ich jetzt diesen...
Da steckt er auch mit drin.
Natürlich, da ist Yeshua. Yeshua, das heißt Jehova, Yahweh ist Retter. Das Großartigste ist ja nicht, dass Gott unser Schöpfer ist, das ist wunderbar. Das glauben alle. Dass Gott unser Richter ist, das ist wunderbar, aber auch schrecklich. Aber dass Gott unser Retter geworden ist, das ist das Einzigartige. Und darin ist das Evangelium, der Name Jesus, hebt uns über alles andere hinweg. Oh, er ist Retter geworden. In keinem anderen Namen dürfen wir selig werden. Und diesen Namen Jesus, den hasst die Welt. Was sagten die vom Sanhedrin zu dem Petrus über das Wort, wo ich heute Morgen unter anderem sprach? Dass ihr nicht reden sollt unter der Nennung dieses Namens Jesus. Ihr könnt alles reden. Man kann in der Welt über Gott diskutieren, das ist doch gar kein Problem. Über Gott diskutieren, oh, da kannst du mit allen. Aber über Jesus, in dem Namen steckt Rettung. Den Namen, vor dem zittert die Hölle, vor dem Namen Jesus. Ich möchte Fortsetzung machen mit der Herausforderung, Bibel und Koran, beides sind Offenbarungen. Es gibt keine Frage. Es ist eine Offenbarung, die Frage ist nur von wem. Aber genau wie die Christen gründen die Muslime ihren Glauben auf Offenbarungen. Und das ist schon das ganz Besondere der islamischen Religion, dass sie eben nicht nur ein menschengemachtes Zeug sind. Ich glaube ganz bestimmt, dass darin die Kraft, die Durchschlagskraft dieser Religion ist, weil eine Offenbarung dahinter steckt. Und zwar eine Offenbarung von einem Engel des Lichts, der sich verstellt hat als Engel des Lichts. Eben nicht irgendwie nur menschliche Philosophie. Die Offenbarung der Bibel, also im einen Fall ist es die Heilige Schrift, im anderen Fall der edle Koran, wie die Muslime sagen. Die Offenbarung der Bibel wurden über einen Zeitraum von etwa 2000 Jahren gegeben, während umgekehrt die des Korans in, gibt es unterschiedliche Aussagen, etwa 20, 25 Jahre. In der Regel wurden 23 Jahre angenommen und sie wurden ausschließlich dem Mohammed gegeben. Vom Engel Gabriel, sie wurden ihm in Trance gegeben. Und hier ist der ganz große Unterschied zwischen Offenbarungen Gottes und Offenbarungen auch bei dämonischen Offenbarungen. Ich hatte in Kamerun plötzlich in unserer Gemeinde, wir hatten eine einzig schöne Gemeinde im Jahrhundert zum Schluss, das war die letzte, der ich auch als Pastor dann eine Zeit lang vorstand. Ich habe ja dort über 100 angefangen und immer dann neu betreut, kurze Zeit und dann zur nächsten, aber an der letzten wohnten wir dann und deshalb habe ich die lange betreut. Und da kam eine schönen Tag seine Frau und sagt, Bruder Peter, der Herr hat mir etwas Wunderbares geoffenbart. Ja, was denn? Und dann zeigt sie mir, was sie geschrieben hat über eine Nacht. Ich denke, es waren vielleicht so 50 Seiten, handschriftlich geschrieben, kleinst geschrieben. Sondern wie, das hast du, ja, sagt sie, ich habe nur so geschrieben. Ja, was hast du bei, gar nichts. Meine Hand hat sie nur bewegt. So, du brauchst gar nicht mehr weiter zu reden. Mit dem Ding habe ich nichts zu tun. Gottes Geist wird den Menschen nie wie ein Medium benutzen. Das ist der Unterschied zwischen Gottes Geist und Heiligem Geist. Da heißt es, und das Wort des Herrn kam zu mir also und sagte, Menschensohn, schreibe. Gott macht den Menschen nicht zu einem willenlosen Objekt, sonst wird er Marionetten benutzen. Gott will seine Knechte, als sie aus Liebe ihm dienen. Das ist das, was mir heute Morgen auch so wichtig war. Das Wunderbare, was uns Bruder David Wilkerson sagt. Was so einzigartig ist, manche mögen verstehen, ach, ich muss mehr beten und die Leistung absolvieren, mehr zu beten. Und dann ist schon die falsche Haltung. Denn an Jesus geht es nicht darum, dass du, oh, jetzt muss ich halt. Stell dir mal vor, du musst mit deiner Frau reden und dann sitzt du ihr gegenüber und musst mit ihr reden. Wenn du die von Herzen lieb hast, dann musst du nicht mit ihr reden, da redest du von allein mit ihr. Guck da zwei Verliebte an, wie die miteinander reden. Für die gibt's gar nichts Schöneres, als miteinander zu reden. Das kann doch nicht lang genug sein. Ich sag immer, als Entschuldigung für mein langes Predigen, ich kriege ja ständig Kritik, weil ich zu lang predige, und ich sag immer, ihr habt etwas nicht kapiert, ihr habt die erste Liebe verlassen. Denn die erste Liebe guckt nie auf die Uhr. Hast du mal die erste Liebe gesehen, die auf die Uhr guckt? Ich weiß eins, Verliebte haben nie auf die Uhr geschaut, denn kann es nicht lang genug gehen, wenn dann der Vater sagt, um 11 Uhr muss zurückbleiben sein. Dann sagt, aber das ist ja so kurz. Das sind die 3 Stunden zu kurz für die erste Liebe. Und wenn du wirklich Jesus kennst, ich kann dir sagen, ich bin, leider muss ich sagen, das ist oft mehr Vergangenheit als heute. Wir sind so beschäftigt für Jesus als Prediger mit 1000 Dingen. Aber ich bin als junger Mann durch den Wald gegangen, Stunden habe gebetet. Das war so schön. Ich bin zurück ins Studium gegangen, in die Vorlesung. Und ich hätte tanzen können im Vorlesungssaal. Und die ganzen Studenten, allen fiel das auf. Und die Professoren, und dann wurde darüber diskutiert über Jesus. Nach 20 Jahren waren ehemaligen Treffen. Ich war nicht da, ich war in Afrika. Dann haben sie mir geschrieben, Peter, warum bist du nicht gekommen? Und da haben mir einer gesagt, was meinst du, worüber wir gesprochen haben? So, wie sollst du dich wissen? So, das glaubst du nicht. Wir haben den ganzen Abend über nichts anderes gesprochen als über deinen Glauben. Nach 20 Jahren, ich war nicht da. Ich war nicht da, aber sie haben über meinen Glauben gesprochen, über Jesus, auch die Professoren. Warum? Weil das zu spüren ist, wenn was echt ist, das geht dir unter die Haut. Das war doch nicht mein Reden. Offenbarung des Allah, die sind in Trance gekommen durch den Engel Gabriel. Ich habe ihn bewusst in Anführungszeichen hier geschrieben. Bitte, da sind unendlich viele Tippfehler drin. Ich schreibe Adlersuchstürzen. Gott selbst sagt die Bibel, und das ist biblisch, also, wacht über sein Wort, das in Erfüllung geht. Die Muslime sagen immer, unsere Bibel ist gefälscht. Aber sie sagen immer, dass unsere Bibel von Gott gegeben ist. Aber gefälscht ist. Ich werde es nachher zeigen von der Bibel. Im ganzen Koran ist klar, dass unsere Bibel von Gott ist. Und das ist der Ansatz, der wichtigste Ansatz, den wir den Islamen, den Muslimen gegenüber haben müssen. Bitte konfrontiere ihn nie mit seiner Religion. Sage ihm nie, dass seine Religion falsch ist. Hol ihn dort ab, wo seine Religion ihn auf Jesus und auf das Evangelium hinweist. Wenn du ihn konfrontierst, wird er auf Konfrontation gehen und ablehnen. Er muss spüren, dass du ihn lieb hast. Das ist das Allerwichtigste. Aber darauf zurück. Wenn sie sagen, das Wort Gottes ist gefälscht, frage ich sie einfach, höre, wenn dieses Wort von Gott ist und Gott allmächtig ist, größer als alle, glaubst du, dass dieser Gott es zugelassen hätte, dass sein Wort über Jahrhunderte gefälscht wird? Wenn unser Präsident oder unser Kanzler einen Regierungserlass herausgibt und dieser Erlass würde falsch veröffentlicht in den Zeitungen, glaubst du, dass eine Regierung das akzeptieren würde? Keine Regierung. Das müsste korrigiert werden. Keine Regierung würde zulassen, dass über lange Sicht ein völlig falscher Regierungserlass veröffentlicht und verbreitet wird. Die würden das korrigieren. Und der lebendige Gott sagt, dass er darüber wacht, über sein Wort, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber seine Worte, noch nicht einmal ein Jota wird vergehen. So, und das sagt dieses Wort, von dem ihr sagt, dass es Gott gegeben hat. Und da glaubt ihr, das sei gefälscht? Nein, es ist nicht gefälscht, es ist die Wahrheit. Und es wird sie als Wahrheit beweisen. Die Offenbarung, die Mohammed empfangen hat, sage ich jetzt hier, kann nicht vom selben Gott sein. Auch wenn sie sagen, es ist von Allah, von Gott und dem Gott, das ist für sie der Gott Abrahams, Ismaels, Isaaks und Jakobs und aller Propheten. Und lasst mich euch sagen, im Koran, da ist kaum einer der biblischen Propheten ausgelassen. Da ist Henoch drin, da ist von Adam angefangen, da ist Salomo und David und Jona und Joel. Sie sind alle aufgeschrieben. Und Jesus und die Apostel sind beschrieben. Alle sind drin in diesem Buch. Das ist ja das Raffinierte an der Geschichte. Und es wird ständig fast wiedergekäut, das Wort der Bibel. Aber eben die kleinen Feinheiten, das macht ja den Unterschied. Wie ich vorher sagte, einen 72-Mark-Schein, den wird niemand als Fälschung rausgeben. Weil es den nie gab. Aber einen 100-Mark-Schein. Oder gar ein Tausender, der wäre wert zu fälschen. Wer käme auf die Idee, einen 60-Mark-Schein zu fälschen? Niemals. Dass die Fälschung ist immer dem Echten so ähnlich wie möglich. Und da ist sehr viel Ähnlichkeit. Aber dort heißt es, erstens, warum es nicht derselbe Gott sein kann. Gott sagt, ich bin der Herr und ich wandle mich nicht. Also sein Wort kann sich nicht ändern. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmer mehr vergehen. Jesus sagt aber nun in seinem Wort, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Matthäus 5, Vers 44. Im Koran dagegen steht, tötet sie, wo ihr sie trefft. Ergreift sie, belagert sie, lauert ihnen auf, in jedem Hinterhalt. Das kann nicht derselbe Gott sein, der sagt, liebe eure Feinde, und sagt, tötet sie, wo ihr sie trefft, lauert ihnen auf, in jedem Hinterhalt. Ich lese euch im Zusammenhang vor, die Stelle, Sure 9, Vers 6. Jetzt, wo ist meine Brille? Ich suche den ganzen Tag etwas.
Sure 9, Vers
5.
Vers 5. Ja. Zu ihm ist...
Nein, das ist Sure 10.
Oh, pardon. Ja. Und wenn die verbotenen Monate verflossen sind, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie trefft. Und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Bereuen sie aber und verrichten das Gebet und zahlen die Zadak, dann gebt ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig.
Also das nächste Mal, wenn die Frist abgeschritten ist, welche Frist? Es ist genau die Frist dieses Vertrages, von dem ich vorher sprach, von diesem Frieden von Quraisha. Es heißt nämlich vorher, wenn mit Ausnahme jener Götzendiener, mit denen ihr einen Vertrag eingegangen seid und die es euch nicht an etwas haben gebrechen lassen und nicht andere wieder euch unterstützt haben, diesen gegenüber haltet den Vertrag bis zum Ablauf der Frist. Wahrlich, alles liebt die Gerechten. Und wenn die verbotenen Monate verflossen sind, die Frist abgelaufen ist, dann tötet diese Götzendiener, wo ihr sie trefft, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Also machst du einen Vertrag und sagst, Waffenstillstand, Frieden, bis die Zeit vorbei ist. Mit einem Götzendiener darf ein echter Muslim keinen Vertrag machen. Es sei denn zu dem Zweck, dass im Moment ein Krieg, eine Auseinandersetzung mit diesem Gegner nicht vorteilhaft wäre, weil der Gegner stärker ist. Also machst du mit ihm einen Waffenstillstand, einen Vertrag, bis die Stunde günstiger ist. Und wenn die Stunde sich günstiger entwickelt hat für ihn, dann schlag wieder los. Das ist die Taktik, die in Israel seit Jahrzehnten verfolgt wird. Sie warten immer, probieren, funktioniert's, wenn sie merken, nein, die Weltöffentlichkeit ist kritisch. Also dann geht man wieder einen Schritt zurück. Und mittlerweile versucht man auf allen Ebenen die Figuren zu schieben, bis die Stunde wieder günstiger wird. Und dann gibt's auf neue einen Angriff. Und so ist laufen. Ein Versprechen zum Beispiel jetzt mit dem Frieden mit Israel ist, Entschuldigung, das kann es für die Araber nicht geben. Das dürfen sie gar nicht tun, wenn sie echte Gläubige sind. Ihr Glaube verbietet ihnen, Frieden mit Israel zu machen. Aber das Verständnis werde ich euch nachher zeigen, warum es nicht möglich ist. Der Koran also sagt im Gegensatz, tötet, ergreift sie. Die Bibel sagt, wer den Vater und den Sohn leugnet, der ist der Antichrist und ein Lügner. Der Koran sagt, die Christen sagen, der Messias sei Gottes Sohn. Allahs Fluch über sie, Sure 9, Vers 30. Wie kann derselbe Gott sagen, wer den Vater und den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn leugnet und den Vater, der ist der Antichrist ist und ist ein Lügner. Und derselbe Gott kann niemals danach sagen, wer da sagt, Gott habe einen Sohn, der Messias sei Gottes Sohn, also wirklich heißt natürlich dort, die Christen sagen, Messias sei Allahs Sohn im Text. Aber Allah heißt ja Gott, Gottes Sohn. Allahs Fluch über sie. Bibel, aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde ein Evangelium predigen. Anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wir sehen also, dass eigentlich über diesen Aussagen von Gott her ein Fluch ist. Nach Gottes Wort ist genau die Aussage, nämlich Antichrist. Wer da leugnet, dass Jesus der Sohn ist, das ist der Geist des Antichristen. Im Westen hört man immer wieder zur islamischen Forderung oft, das steht ja gar nicht im Koran geschrieben. Nun, hier kommt das falsche Verständnis der westlichen Leute, die meinen, der Koran sei für die Muslime genau dasselbe wie für uns Christen. Das stimmt erstens nicht. Der Koran ist für die Muslime was viel Höheres als für uns die Bibel. Das werden wir gleich noch sehen. Aber auch im Christentum, müssen wir gestehen, gibt es verschiedene Formen der Offenbarung. Die höchste Form der Offenbarung ist für uns Jesus Christus. das ist auch mehr als das geschriebene Wort. Er ist das Fleisch gewordene Wort. In Jesus Christus ist das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wenn ich jetzt, ach, geht ja hier sogar, wahrscheinlich. Wenn man hier jetzt drauf, die 10 Gebote haben ja 2 Gebotetafeln. Es gibt 2 Tafeln. Warum 2 Tafeln? Weil es 2 Richtungen der Gesetze gibt. Die einen behandeln die Beziehung zu Gott und die anderen behandeln die Beziehung zu Menschen. Auch in den 10 Geboten ist bereits das Kreuz sichtbar. Die Beziehung, die erste, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, du sollst kein Bildnis machen und du sollst den Sabbat heiligen, bezieht die Beziehung zu Gott. Alle anderen, ihre Vater und Mutter, du sollst nicht töten, du sollst Ehe bringen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden und, sind alle Beziehungen zum Mensch. Es geht bei dem Herrn Jesus auch um die Beziehung zum Vater und die Beziehung zum Mensch. Die Gebote waren aber nicht nur einseitig, sondern immer von beiden Seiten beschrieben. Wir beschreiben ja, wir so eine Tafel nie von 2 Seiten beschreiben, eine Tafel. Aber er beschreibt sie von 2 Seiten, weil Gott eben kein Vorder- und Rückseiter. Das Leben des Herrn Jesus war, wie du ihn beobachten konntest, du kanntest ihn keiner Sünde zeihen. Er war von vorne, von hinten, von allen Seiten derselbe. Ob er gehasst war, geliebt war, gesegnet, verflucht, angespuckt oder geliebt, immer war er derselbe. Er ist Gott. Und wenn uns das klar ist, für die Muslime ist der Koran das ewige Wort Gottes, das herabgekommen ist. Es ist nicht für sie durch Menschen, Wort geschrieben. Aber zurück nochmal, Jesus, die höchste göttliche Offenbarung, die Bibel, das Wort Gottes vom Heiligen Geist inspiriert, von Menschen niedergeschrieben. Als drittes haben auch wir Christen die Offenbarungen durch den Heiligen Geist, zum Beispiel Prophetie, Weissagung, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit. Und schließlich, zumindest im katholischen, aber auch in manchen protestantischen Kirchen, gibt es zusätzlich noch die Tradition als Offenbarungsquelle. Und seien wir da auch da nicht zu kritisch, so manches, was bei uns Tradition geworden ist, was eine heilige Kuh ist, auch in unseren Gemeinden, steht nicht in der Bibel geschrieben, aber wehe dem, wenn du was anders tust. Ach, stimmt's? Wir sagen es zwar nicht, aber was unsere Tradition ist, wie sehr ist das für uns göttliche Offenbarung? Und wenn du dann mal in manche Kirchen kommst, der eine, da darfst du, ich hätte fast gesagt, keine Unterhose anziehen. Also, weil beim einen darfst du, weiß ich was, ja, bei den Mormonen musst du ganz bestimmte Unterwäsche anziehen. Das ist nämlich heilig, die Unterwäsche. Aber bei den Christen, die einen dürfen nur keine fleischfarbene Strümpfe tragen, sondern nur schwarze. Und die anderen nur Ringelstrümpfe, was da alles gibt. Das ist ja unfassbar. Und daran wird das Seelenheil festgemacht. Lauter Stuss. Aber sind wir nicht deshalb so kritisch den anderen gegenüber? Der Islam nimmt der Koran die besondere Stellung ein. Sie ist das ewige, unerschaffene Wort Gottes. Es ist nicht geschaffen worden. Es ist nur geschenkt worden dem Mohammed. Es bestand immer in arabischer Schrift. Die Sprache Gottes ist Arabisch. Gott selber, Allah, spricht Arabisch. Nicht Mohammed ist der Verfasser, sondern wie bei uns Moses, von Büchern Moses oder Matthäus oder Lukas. Nein, Gott selber. Wenn es im islamischen Offenbarungsverständnis etwas gibt, was nach unserer Offenbarungslehre der Bibel entspricht, dann ist es nicht der Koran, sondern ist es die Sunna, das ist die Biografie Mohammeds, daher auch die Sunniten. Und dann ist zum anderen die Ahadith, das sind die Aussprüche Mohammeds. Und die Aussprüche Mohammeds wurden aufgesetzt in diesen 2 Büchern und die gehören genauso zum Koran dazu. Denn nur über diese Sprüche kann der Koran richtig verstanden werden. Auch das wieder ist Parallele in der katholischen Kirche. Fast alles, was Mohammed hat, ist eine Kopie des Katholizismus oder der Orthodoxie, was er vorgelebt hat. Denke nur, die beiden haben beide auch den Rosenkranz. Beide haben das. Aber dort bei den Katholiken konnte keiner die Bibel lesen, ohne die Auslegung, die dazu gegeben war. Deshalb durfte der Laie die Bibel nicht in die Hand kriegen, weil es gefährlich war. Du konntest sie gar nicht verstehen. Und wenn du heute noch eine richtig katholische Bibel in die Hand kriegst, da ist immer die Fußnote, wo die Erklärung dazu ist, damit der Laie auch nicht verführt wird. Das ist bei ihnen die Ahadith und die Sunna. Erst dieses hilft den Koran richtig zu verstehen. Und darin sind sie eben mit der christlichen Religion sehr nahe beieinander. Wer wissen will aber, was also der Islam richtig lehrt, kann nie den Koran allein zu Rate ziehen, sondern ist auch auf die Scharia angewiesen. Das allein ist aber gar nicht so einfach. Die Scharia ist nämlich das gemeine Erklärungsgut aller Rechtsschulen dieser Welt, gibt da ganz wichtig ist die Kairoer Schule. Und das ist als Grundlage dessen, was sie glauben. Der größte Teil dessen, was der Islam tatsächlich ist, geht auf den Koran zurück, die Sunna und Hadith. Die Scharia ist das, was man als religiöses Gesetz hat. Und zwar für die Staaten, muslimische Staaten. Und das Ziel des Islam ist, dass alle Länder unter die Scharia kommen. Das hängt mit ihrem ganzen Verständnis von Gott zusammen. Das sehen wir dann später. Der ewige Gott bezeugt von sich in der Bibel, unser Gott. Und deshalb die Frage hier, ist es aber der Gott, an den wir glauben? Aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, ihr wisst dort auf dem Berg, sowohl als auch bei der Taufe, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Und da heißt es, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm geschah, von der großen Herrlichkeit, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sagte Petrus später. Im Koran heißt es dagegen, sagt nicht drei, wo Gott einer ist und keinen Sohn hat. Auch der Messias wird das nicht verschmähen. Sagt nicht drei, wo Gott einer ist. Auch der Messias wird das nicht verschmähen. In Sura 6, Vers 1, wie soll Allah zu Kindern kommen, wo er doch keine Gefährtin hat und selbst alles geschaffen hat? Mohammed lehnte die Dreieinigkeit aus folgendem Grund ab, weil er darin den Glauben sah, Vater, Mutter, Sohn, Allah, Maria, Jesus. Er glaubte, die Christen, wenn sie von der Dreieinigkeit reden, reden sie von Allah, von Maria und von Jesus, dem Sohn. Frage, wer ist daran schuld? Sagen wir nicht die Muslime. Nein, es ist christlicher Ungehorsam. In jeder Beziehung. Erstens der Ungehorsam, dass Gottes Wort sagt, du sollst kein Bildnis von Gott machen. Das ist das zweite Gebot. Und wenn immer der Mensch versucht, Gott in ein Bild einzuhüllen, dann wird er schief liegen. Auch wenn wir Frommen versuchen, Gott zu sehr in unser Bild einzuhüllen, dann liegen wir schief. Gott warnt uns davor. Mach dir kein Bildnis. Wenn du den ewigen Gott, der sagt von sich, höre Israel, dein Gott ist ein Gott. Im Neuen Testament sagt, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Die ganze Bibel und in jedem Duden kannst du nachlegen, dass die Christen eine monotheistische Religion ist. Niemals würde jemand ein Christ zugeben, wir haben mehr als einen Gott. Wir haben einen Gott. Das ist das Grundzeugnis. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und lass mir sagen, und hier bin ich kühn zu sein, auch unsere Bibelschulen gehen hier oft drüber hinaus. Mit unserem Ganzen, dass wir so sehr das, was die Kirchenväter formuliert haben, auch zu unserem Zeugnis machen. Die Bibel spricht eben nicht an einem Satz mal von dem Wort dreieinig. Natürlich kennt die Bibel Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber sie versucht es nie in eine Zahlenformel einzuhüllen. Das ist der Grund, warum der Mensch immer in seinem theologischen Denken meint, er muss alles begreifen. Wir müssen alles festnageln. Während wir Gott letztlich nie ganz fassen werden. Augustin hat ja gesagt, dieses Geheimnis der Dreieinigkeit zu fassen, zu vergleichen, das Meer mit einem Fingerhut leer zu löffeln. Das sagt Augustin. Weil das unser Verstehen übersteigt. Aber jetzt kommt dazu, zu dieser Lehre, die man formuliert hat, sage nie, wenn du mit einem Muslim sprichst, rede, nimm das Wort dreieinige Gott gar nicht in den Mund. Da wird als erstes zeigst du der Bibel. Da kommst du mit dem Wort schon in Schwierigkeit, weil du der ganzen Bibel keine Konkordanz findest. Warum müssen wir über die Bibel hinausgehen? Die Bibel sagt, wir sollen nicht über die Schrift hinausgehen. In unserem Fall. Beschränken wir uns in unserem Zeugnis auf das, was Gottes Wort sagt. Keinen Schritt darüber hinaus. Das, was die Schrift sagt. Das ist sehr entscheidend. Da können Sie uns nämlich nirgendwo packen. Weil das Wort in sich selber schlüssig ist und sich erklärt. Das zweite Unverständnis ist, dass sie eben Bilder gemacht hat und jeder katholischen Kirche war dann immer die Maria da, die als Jungfrau mit keinem Mann etwas zu tun hatte. Und Jesus sagt, Gott ist mein Vater. Und die Maria wurde, wie gesagt, vom Konzil von Ephesus als Mutter Gottes bezeichnet und angebeten in der Kirche genauso. Wie sollte ein Analphabet nicht auf die Idee kommen? Wie sollte er nicht auf die Idee kommen, dass hier, wenn Sie von Dreieinigkeit sprechen, dass es der Vater, die Mutter und der Sohn ist? Das ist doch zwingende Logik. Nicht er ist schuldig, sondern unser Ungehorsam. Immer wenn wir Christen dem Worte Gottes ungehorsam sind, hat es Konsequenzen. Wenn wir mit dem, was wir sagen, über die Schrift hinausgehen und in der Endzeit ist es sehr wichtig, nicht darüber hinauszugehen. Bleiben wir an dem, was die Bibel sagt. Tun wir das, was Gottes Wort sagt. Dass das nicht meine Idee ist, das werde ich euch später beweisen. Der Ungehorsam der Kirche gegenüber den Geboten Gottes ist Hauptursache für Mohammeds Missverstehen des Geheimnisses Gottes. 2. Mose 20,3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Noch nicht einmal ein Gleichnis. Nicht nur ein Bildnis, noch nicht einmal ein Gleichnis von Gott. Was hat mein Gott ein Gleichnis gemacht mit einem Dreieck? So ist Gott. Als ob Gott ein Dreieck wäre. Das ist eigentlich fast eine Beleidigung, Gott als Dreieck zu erklären. Obwohl natürlich ich als Architekt sagen will, wir wollen ein großartiges Bild. Das Dreieck ist die einzige stabile Figur. Du kannst keine Figur machen, ein Viereck ist unstabil. Ein Dreieck ist das einzige. Jeder Baumeister weiß, mit dem Dreieck hast du absolute Sicherheit. Das wackelt nie. Das ist sicher. Also von da, ja, irgendwo ein Verständnis drin. Aber das haben wir doch nicht nötig, um Gott zu beweisen. Es gibt nur ein Bild über Gott. Und das hat Gott selbst gegeben. Und wenn du ein Bild gebrauchst, gebrauch das Bild, was Gott selbst. Gott sagt, er schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er. Das ist das einzige Bild. Und dieser Mensch besteht auch aus Geist, Seele und Leib. Und die drei sind klar verschieden und ist doch ein Mensch. Wenn ich sage, Bruder Osthoff, hier sitzt der Direktor der Vereinigten Missionsfreunde. Wenn ich sage, Bruder Osthoff, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge diesen Mann mit markantem Gesicht und seinem Bart, wie Hannibal etwa, sieht er aus. Ja, wenn du die Geschichte kennst, wie Hannibal, der große Feldherr gegen die Römer. So sieht er aus. Aber das ist ja nur das äußere Gesicht. Aber hinter diesem Gesicht steckt doch sein Geist. Den Geist würde ich aber nie zu Gesicht bekommen, hätte keine Ahnung von ihm. Er offenbart sich nur über seinen Leib. Seine Seele, ob das ein lieber Kerl ist oder ein Dickkopf oder weiß ich was, ein Geizkrank, das würde ich doch nie erleben, wenn er nicht den Leib hätte. Alles wird nur offenbart durch den Leib. Gott ist Geist, wir würden Gott nie kennen, außer er hat sie ein Leib gegeben. In Jesus hat er sich offenbart. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist das einzige Bild, das uns Gott gegeben hat. Wenn du also von Dreieinigkeit sprichst, dann nimm den Menschen als Beispiel. Er ist das einzige Bild. Du sagst ja, aber Moment, das sind ja nicht drei. Doch, das sind drei. Die können sogar miteinander streiten. Guck doch mal beim Säufer an. Der Säufer, wenn er besoffen aufwacht im Straßengraben, sagt er, nein, also jetzt ist Schluss. Ich ruiniere ja alles. Nie mehr. Sein Verstand sagt ihm nämlich, es ist unmöglich, du ruinierst alles. Am nächsten Tag ist er wieder in der Kneipe und trinkt ein und zwei und drei und schon ist er wieder besoffen. Weil die Lust stärker ist, was sein Verstand ihm sagt. Merken wir. Und der Paulus sagt das so, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Streit. Ich hatte einen Freund, Professor von meinem Bruder. Siegfried hat ihn, glaube ich, getauft. Heimlich im Yucca River. Dieser Mann, der sagt immer, wir Menschen sind wie ein wandelnder Bürgerkrieg. So war sein Ausdruck. Wir Menschen sind wie ein wandelnder Bürgerkrieg. Wir haben Streit miteinander. Solange der Mensch in Harmonie mit Gott ist, dann ist er kein Bürgerkrieg, sondern ist er und er wahrt eine Seele. Und heute sagt man noch, wenn ein Mensch ein lieber Kerl ist, das ist eine Seele von einem Menschen. Das ist eine gute Seele. Warum? Weil er in sich nicht zerstritten ist, sondern der Mensch in Harmonie, in Liebe ist. Und das ist, was Gott machen möchte. Er möchte den Menschen ganzheitlich gesund machen, heil machen, dass er harmonisch ist, dass er voller Liebe ist, voller Freundlichkeit, dass er nichts Unsinniges tut, auch nicht aus falschem Enthusiasmus, sondern dass auch der Verstand alles seine Rolle hat und spielt, die Gott ihm zugedacht hat. Gott sagt, bete sie nicht an, die Bilder, und diene ihn nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Missetat, deinen Kinder bis ins dritte und vierte Glied, die mich hassen. Der Versuch, ein Bild von Gott zu machen, des Vaters, und dazu Maria und Mutter Jesu, benutzte Satan, diesen Ungehorsam, benutzte Satan, um in Mohammed die Botschaft von Jesus, dem Sohne Gottes, völlig zu verdunkeln. Da heißt es, im Koran, und jetzt seht ihr, dass es wirklich so ist. Wie konnte Gott mit Maria einen Sohn haben? Verflucht sei jeder, der es lehrt. In Sure 5,15, wenn Allah sprechen wird, O Jesus, Sohn der Maria, hast du zu den Menschen gesprochen, nehmt mich an und meine Mutter als zwei Götter neben Allah, wird er antworten, heilig bist du, nie konnte ich das sagen, wozu ich kein Recht habe. Wenn sie also gegen Jesus als Gottes Sohn sind, dann sind sie dagegen, weil sie sagen, die Christen behaupten, dass Gott mit der Frau Maria geschlafen hat. Und wisst ihr, woher das wiederkommt? Weil aus dem Heidentum, aus dem Griechentum, in den griechischen Mythen, die Götter ja ständig mit den Frauen der Welt geschlafen haben. Odysseus zum Beispiel ist doch ein Produkt von einer Liebe des Zeus gewesen. Da spielt Hera manchmal eine Rolle und alle möglichen, die ganze griechische Götter sage ich, eine einzige Liebelei und Kampf um Frauen und dies und jenes, Geschichte Trojas und alle Agamemnon in Mykene und was da alles reinspielt. Und die Christen haben, weil sie ja die Philosophie der Welt übernommen haben, im ganzen Christentum, in der katholischen Kirche spielte Thomas von Aquin und damit die griechische Philosophie eine Riesenrolle. Und sie haben immer vermischt. Dabei sagte Gott von Anfang, wenn Gott Leben schafft, trennt er immer. Religionsvermischung zum Beispiel ist der Trick des Teufels. Gott sagt, und Gott sprach, es werde Licht und er schied Licht und Finsternis. zweiten Seite unterscheide sich das Wasser über und unter der Feste. Und es scheidet drittens Wasser vom Land. Das war Voraussetzung für Leben. Das Wasser ist ein Bild für das Wort. Er scheidet das Wort von Gott von den Philosophien der Welt. Wenn die beiden vermischt werden, wird kein Wort Gottes rauskommen, sondern immer ein Fluch. Und das tun wir heute alle. Bis hin zu unseren modernen Seelsorgeprinzipien, wo oft sehr viel Psychologie eine Rolle spielt. In der Drogenberatung heute, ich habe mit einem Bruder gesprochen, der hat gesagt, sag mal, wo bleibt jetzt eigentlich Gott bei der Geschichte noch? Welches ist jetzt euer Erfolg gegenüber früher? Jetzt habt ihr Experten mit psychotherapeutischer Erfahrung. Wo bleibt jetzt das Resultat? Ihr Resultat ist nicht mehr ein Drittel von dem, was sie hatten, als sie keine Experten hatten, als sie auf die Wunder Gottes angewiesen waren. Wo bleibt es? Wir haben ein Beispiel. Einige kennen das Haus des Haus der Gnade in Neustadt am Rübenberg. Ich war im Ministerium, Gesundheitsminister in Hannover, mit den Leuten dort, das waren die Geschwister Blinke. Übrigens die einzigen echten Sektierer, die wir in der Ekklesia hatten. Die hatten eine Sektkillerei. Und die haben ein Sabbatjahr gemacht und haben ein ganzes Grundstück verkauft, ein Haus gebaut für Drogensüchtige. In dem Haus, die haben über 80% der, die kamen, wurden frei. Und als ich dort im Gesundheitsministerium stand und die Herren dort forderten, hören Sie, das war sogar die CDU, sagten, Ihre Leute haben die Ausbildung nicht und die Ausbildung, das kann nicht sein, sie können keinen Zuschuss kriegen. Und da stand einer dort, der sagte, hören Sie, Sie haben mich in drei Entziehungskuren geschickt. Jeder hat 40.000 Mark gekostet. Nach der dritten war ich genauso heroinsüchtig wie nach der ersten. Und dann haben sie zu mir gesagt, für sie ist keine Hoffnung mehr, sie werden in der Gosse verrecken. Dann bin ich in dieses Haus des Heils gekommen und Jesus hat mich frei gemacht. Und heute wurden durch mich viele frei. Ist das nicht besser als ihre Theorie? Sagt dieser Drogensüchtige, ehemals Drogensüchtige, der Ärztin. Und da war ein zweiter stand auf, der hat ein Drogenheim heute in Österreich. Stand wiederum auf und bezeugt es. Dann sagte ein SPD-Mann, der dort war, sagte, ich muss dazu sagen, ich war in diesem Haus und ich habe dort etwas gefunden, sagt er, was ich nicht anders erklären kann. Na, ich kann es überhaupt nicht erklären. Ich kann nur sagen, in diesem Haus war Gott. Das war seine Aussage. Dort war keine Vermischung, da war echter Glaube, dass Gott frei macht. Und da geschah etwas. Die Vermischung hat uns letztlich nie geholfen. Sure 5, Vers 117 ist diese bekannte Stelle, wo gesagt wird, sie werden mich fragen, hast du Jesus gesagt, dass deine Mutter Maria neben dir Gott sei und Allah gleichgestellt? Nichts anderes sprach ich zu ihnen, sagt Jesus, als was du mich geheißen hast. Betet Allah an meinen Herrn und euren Herrn. So steht im Koran geschrieben. Ist nun dieser Allah, Gott, dieser Allah, derselbe Gott wie dieser Gott, der sich offenbart, hell wie die Sonne, der das Dunkel durchbricht? In Sure 6, Vers 101 heißt, sie dichten Allah Söhne und Töchter an, ohne alles Wissen. Heilig ist er, erhaben über das, was sie ihm zuschreiben. Schöpfer der Himmel und Erde, wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hat und wo er alles erschuf und alle Dinge weiß? Sure 5, 73, 74. Für wahr, ungläubig sind die, die da sagen, Allah ist kein anderer als der Messias. Während er doch selbst sagt, o ihr Kinder Israel, betet Allah an, meinen Herrn und euren Herrn. Wer Allah Götter zur Seite stellt, dem hat Allah den Himmel verwehrt. Das Feuer wird seine Wohnstatt sein und die Frevler sollen keinen Helfer finden. Für wahr ungläubig sind die, da sagen, Allah ist der Dritte von Dreien. Es gibt keinen Gott außer dem einen Gott. Wenn sie nicht abstehen von dem, was sie sagen, so wird die da ungläubig bleiben, eine schmerzliche Strafe treffen. Das ist die Aussage des Korans. Sie kann niemals derselbe Gott gesagt haben, der uns sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sie kann niemals derselbe Gott sein, der da sagt, darin ist aber die Liebe Gottes erschienen, dass es einen eingeborenen Sohn gab. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. All dies zeigt, dass im Koran ein anderer Geist als der Heilige Geist zu uns spricht. Der Verdreher hat sich als Engel des Lichts verkleidet und benutzt die Irrtümer und Lügen der verweltlichten Kirche, um Milliarden in geistliche Finsternis unterm Halbmond zu halten. Maria war im Konzil zu Ephesus kurz vorher zur Gottesmutter ernannt worden. Das ist Basis des Missverständnisses vom Muslim. Also seien wir vorsichtig, wo wir urteilen. Haben wir vielfach viel mehr Verständnis, Herr, wir wollen uns beugen über die Schuld des Ungehorsams im Christentum, dass man ihnen die Wahrheit so verdreht hat, dass sie ihn wirklich gar nicht anders glauben konnten. Wer das sah, der musste, wie viele glauben in der Kirche, geh mal nach St. Heiligenblut in Österreich zum Beispiel. Ich darf euch sagen, in dieser Wand, da ist die ganze Wand voll. Maria hat geholfen, Maria hat geholfen. Wunder über Wunder, unglaubliche Wunder, Heilungen unbeschreiblicher Art. Ich war, als ich an der Fachhochschule unterrichtet habe, mit Professor Lotz vom Max-Planck-Institut bei einer geologischen Exkursion in diesem St. Heiligenblut und waren dort in der Kirche. Und waren alles junge Studenten, ungläubige Leute größtenteils. Mit Ausnahme von einem gläubigen jungen Mann, Baptist. Der kam mit vielleicht 23 Jahren bei Nacht um vielleicht, ich weiß nicht wie viel Uhr, zu mir ans Bett und sagte, Peter, wir waren bei du, obwohl ich der Lehrer war, Peter, ich kann nicht schlafen, es ist furchtbar, hier sind finstere Mächte. Du spürtest in diesem Haus die dämonischen Mächte, weil es eben nicht Gottes Geist ist, weil ein Irrgeist, wer hat sich dort offenbart, wenn ein Toter heraufkommt und sagt, dass er redet, das ist Spiritismus. Der Koran ist nun Jesus und Isa, beides im Koran, also in der Bibel, im Koran. Im Koran steht über 100 Mal über Jesus geschrieben. Über 100 Mal. Seine Geburt wird durch die Jungfrau Maria klarer bekannt, als die meisten christlichen Kirchen heute bekennen. Es ist unglaublich, als in Heilbronn dieses Stück Corpus Christi vorgeführt werden sollte. Es ist ein gotteslästerliches Stück, wo Jesus auch als Homosexueller dann auftritt. Und mit Maria Magdalena ist eine Dirne dabei. Und die sollte im Ulber Theater gespielt werden. Und wir haben gekämpft und haben gefastet und gebetet. Nach, ich weiß nicht wie viele Wochen, stand in der Zeitung, dass der Theaterintendant dem Druck sich nicht weiter aussetzen konnte und hat das Stück abgestrichen, aus dem Programm der Saison gestrichen. Aber in Heilbronn wurde das vorgeführt. Und während es christliche Kirchen gab, die sagten, das ist harmlos, das Stück. Die Wahrheit Gottes verträgt das auch, diesen Spott. Sind die Muslime auf die Straßen gegangen und haben protestiert, dass der Prophet Isa mit solchem Schmutz beworfen wird, dass kein Prophet Gottes jemals ein Homosexueller sein könnte und ein Ehebrecher sein könnte. Unglaublich. Weil in ihrem Koran geschrieben steht, in Sura 3, 46 bis 48, Allah gibt dir frohe Kunde durch ein Wort von ihm, sein Name soll Jesus, Sohn der Maria heißen. Sie sprach, wie soll mir ein Sohn werden, wo mich kein Mann berührt hat? Er sprach, so ist der Weg Allahs, er schafft, was ihm gefällt, wenn er ein Ding beschließt, so spricht er, sei und es ist. Gottes Bestätigung durch Wunder und Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird genauso im Koran ständig beschrieben. Da heißt es, wir geben Moses das Buch und Jesus, die Tora eigentlich, und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir offenkundige Zeichen und stärkten ihn mit dem Geist der Heiligkeit, dass er heilt die Blindgeborenen, die Aussätzigen und wecke mit der Erlaubnis Gottes Tote auf. Das steht über keinen Propheten im Koran, außer über Jesus. Er ist also ganz hoch im Koran. Auch das wieder das Verführerische. Wir werden in Bälde erleben, dass in der Welteinheitskirche, in der Welteinheitsreligion, Islam und die großen christlichen Denominationen eins sein werden. Und wir werden die einzigen Außenseiter Bösen sein. Und zwar deshalb, weil selbst im Koran Maria eine ganz große Rolle spielt, Isa eine große Rolle spielt. Die Maria von Fatima spielt deshalb eine ganz besondere Rolle, weil die Lieblingstochter von Mohammed Fatima war. Und jetzt kommt die Offenbarung von Maria von Fatima, als die durch Afrika geschickt wurde, durch die afrikanischen Länder, und sie dort gewürdigt und angebetet und überall, weiß ich was, Wallfahrten. Da haben die Muslime diese Maria mit mehr Ehrfurcht noch und behängt mit allem als die Katholiken. Als der Papst nach Kamerun kam, wurde er von den Imams empfangen, ganz zweifelsohne als der Mann Gottes. Und sie reden ständig von Brüdern. Wir sind ja alle Brüder. Wir glauben ja alle an denselben einen Gott. Und jetzt sind die einen drunter, die reden von Jesus. Da heißt es, höre gut zu, in Sure 2, 49, 3, 48, 5, 47, dreimal, ich habe nur dreimal heute, steht noch öfter geschrieben. Er brachte das Evangelium Jesus, worin Führung und Licht ist. Da steht sogar geschrieben, dass er in den Himmel gefahren ist und dass er wiederkommen wird zum Gericht. Allah hat da Jesus einen Ehrenplatz bei sich eingeräumt und Allah ist allmächtig und allweise. Am Tag der Auferstehung wird Jesus Zeuge wider sie sein. Das steht im Koran geschrieben. Aber jetzt, ist es deshalb Gottes Wort? Nein, gerade das ist die Verführung. Damit im Widerspruch zum Wort Gottes sagt nämlich der Koran, dass der Jesus eben nur Mensch ist, nicht Gottes Sohn. Gott hat keinen Sohn. In Sure 6, 101, all die Suren hier. Gottes das ist, ach, da fehlt was. Da steht eben in dieser Sure, dass Gott in seiner Botschaft sagt, glaubt an Allah, und seine Gesandten sagt nicht drei, es ist besser für euch. Ich habe das vorher schon zitiert. Heiligkeit ist ihm. Er kann keinen Sohn haben. Und schließlich heißt es, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. Das heißt in Sure 457, das ist die einzige Stelle, die über die Kreuzigung im Koran steht. Und da heißt, sie sagen, wir haben Jesus, den Sohn Marias, getötet, während sie ihn weder schlugen, noch den Kreuzestod erleiden ließen, sondern er schien ihnen nur gleich einem Gekreuzigten. Und danach kommt die Stelle, Allah hat ihn aber erhöht und in den Himmel zu sich aufgenommen. Warum? Religiöses Verständnis. Ein Prophet kann von Gott nicht einen solchen Tod erleiden. Das widersteht dem allmächtigen Allah. Allah kann das nicht zulassen. Denn Allah hat ja mit uns Menschen gar nichts so Direktes zu tun. Er ist niemals Gottes Sohn. Damit ist aber, wenn Jesus nicht gestorben und am Kreuz gestorben, ist auch keine Auferstehung möglich. Und damit ist im Koran eigentlich alles geleugnet, was insgesamt das Evangelium ausmacht. Das Zentrum des Evangeliums besteht eben darin, wer den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir glauben, ist eine Gotteskraft. dass er begraben wurde, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift, dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr denn 500 Brüdern, schreibt der Apostel Paulus. Einmal deren noch viele leben, etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Am letzten ist er auch von mir gesehen worden, als einer unzeugigen Geburt. Und dann sagt dieser Paulus, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. Und damit seht ihr, worum es Satan geht. Satan möchte haben, dass die Menschen in ihren Sünden bleiben. Er will nicht die Rettung des Menschen. Er will genau das verhindern, dass der Mensch frei wird von Sünden. Im Islam wird keiner frei von Sünden. Ganz im Gegenteil. Er wird zur Sünde verleitet. Du sagst, wie kommt es? Bitte, sie wollen ein heiliges Leben leben. Aber schauen wir doch ins Mittelalter hinein. Unter den Inquisitionen. Da ging es um äußerliche Heiligkeit. Ja, was war da eine strenge Heiligkeit, wenn es um religiöse Formen ging? Um den Kirchenbesuch, um die Beichte, um dieses. Aber gleichzeitig konnten sie umbringen, konnten sie morden, unfassbar. Es ist deshalb klar, welcher Geist hinter der Offenbarung Mohammeds steckt. In 1. Johannes 2, 21-23. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisset sie und wisset, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner? Wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus sei. Das ist der Widerchrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. In 1. Johannes 4, 1-3 wiederholt er das. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfen die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Widerchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in dieser Welt. Ich glaube, es kann nicht deutlicher gesagt werden, als das, was hier gesagt ist. Was ist dann das Verhältnis aus dem Allen zwischen Muslimen, Juden und Christen? Also der erste Irrtum besteht darin, dass die Menschen denken, im Islam wird grundsätzlich Hass gegen die Christen gepredigt. Das stimmt vom Grundsatz her nicht. Denn der Islam betrachtet eigentlich die Christen und die Juden als die Leute der Offenbarung. Sie werden in der Bibel, in dem Koran genannt, die Leute der Schrift oder das Volk der Schrift. Ich lese, die Juden haben die Tora, aber auch die Propheten und die Psalmen. Die Christen haben dazu noch das Evangelium, welches Allah Jesus gegeben hatte. Wörtlich in der Sure 2, Vers 41. O ihr Kinder Israel, gedenket meiner Gnade und erfüllet meinen Bund mit mir. So will ich erfüllen meinen Bund mit euch und mit euch allen sollt ihr fürchten. Mich allein sollt ihr fürchten. Wollt ihr andere ermahnen, das Rechte zu tun und euer selbst vergessen? Obwohl ihr das Buch, die Tora, lest, wollt ihr den nicht verstehen. O ihr Kinder Israel, gedenket meiner Gnade, die ich euch erwies, dass ihr euch erhoben habt über alle Völker. Das steht im Koran drin. Israel ist erhoben über alle Völker und fürchte den Tag, da keine Stellvertreter in deiner Seele dir dienen wird, da keine Fürbitte gelten wird. Die nachfolgenden Verse schildern die Befreiung Israels aus der Sklaverei. Da kommt dann die ganze Geschichte geschrieben, alles im Detail. Mit dem goldenen Kalb, wie sie durchs Rote Meer gezogen. Die ganzen Wunder Gottes stehen geschrieben im Koran. Bis im Detail. Aber, meint er das Ende dort, das ist eben nur der Anfang. Zu den Christen war von Anfang an ein bisschen anders Verhältnis. Das heißt, unter dem Volk der Schrift gibt es welche, denen du einen Schatz anvertraust, ihn dir zurückzugeben. Und manchen, wenn du ihnen einen Dinar gibst, ihn nicht zurück. Es sei denn, du denn beständig hinter ihm her bist. Sie lügen wissentlich gegen Allah. Unter dem Volk der Schrift sind nicht alle gleich. Eine Gemeinde steht zu dem Bund. Sie sprechen Allahs Worte in den Stunden der Nacht und werfen sich vor ihm nieder. Sie glauben an Allah und an jüngsten Tag und gebieten das Gute und verwehren das Böse und wetteifern miteinander in guten Werken und sie zählen zu den Rechtschaffen. Was sie Gutes tun, wird ihnen nimmer bestritten. Allah kennt ihr die Gottesfürchtigen wohl. Du wirst sicherlich finden, dass die, welche sagen, wir sind Christen, den gläubigen Muslimen am freundlichsten gegenüberstehen. Das steht im Koran geschrieben. Aber dann heißt es sogar über unser Verhältnis Christen und Juden. Sie beklagen, dass die Christen ja gegen die Juden streiten. Aber am Ende, als Mohammed merkte, dass die Christen und die Juden ihn ablehnen, da wendet sich das Blatt völlig. Und da siehst du auch, dass es nicht der eine Gott ist, sondern dass das der Mensch ist, der reagiert. Übrigens haben wir dasselbe nachher bei Luther. Luther hat am Anfang so um die Juden geworben und rechnete damit, dass die Juden ihn akzeptieren. Und als sie ihn ablehnten, hat er sie verflucht. Was ganz ähnlich verfolgt. In Sura heißt, du wirst sicherlich finden, 480, in denen der Schrift gegeben, glaubt an das, was wir herabsandten. Bestätigen das, was schon bei euch ist, bevor wir einige der Führer vernichten und sie umlegen auf ihren Rücken oder sie verfluchen, wie wir die Sabbat-Leute, das sind die Juden, verflucht haben. Allahs Befehl wird vollzogen werden. Wahrlich, Allah wird es nicht vergeben, dass ihm Götter zur Seite gestellt werden. Damit ist gemeint, die Trinität gestellt werden. O, die ihr glaubt, nehmen nicht die Juden und die Christen zu Freunden. Sie sind Freunde gegeneinander. Wer von euch sie zu Freunden nimmt, der gehört für wahr zu ihm. Wahrlich, Allah weist nicht dem Volk der Ungerechten den Weg. Und die, welche Allah und seine Gesandten und die Gläubigen zu Freunden haben, mögen versichert sein, dass Allah Schar obsiegen wird. Sie sind sicher, der Islam wird gewinnen. Sie tadeln, dass sie an Allah nicht glauben und sagen nachher, nehmt euch nie einen Christen zum Freund. Nein, sie werden eure Feinde sein. Warum? Es geht darum, um den heiligen Krieg. Sie haben einen Auftrag. Das Wort heiliger Krieg ist nicht richtig. Es heißt eigentlich heilige Bemühung. Das Wort Dschihad. Und das Wort Dschihad, es gibt dabei drei Formen des Heiligen Krieges. Es gibt den Heiligen Krieg der Zunge, den Heiligen Krieg der Tat und den Heiligen Krieg des Schwertes. Jeweils Dschihad. Dschihad der Zunge, Dschihad der Tat und Dschihad des Schwertes. Jeder Muslim hat den Dschihad der Zunge. Das heißt, er hat Gott zu bekennen. Er hat Allah zu bekennen, das ist tägliche Gebet. Deshalb, was sie treiben in Deutschland, ist Dschihad, auch wenn sie nur beten. Es ist nämlich nichts anderes als islamische Mission. Das ist Dschihad, das Bemühen für Allah. Können wir sie ihnen verwehren? Ich wünschte, wir Christen würden so mit der Zunge bemühen sich für Gott. Der Kampf für Allah mit dem Schwert, den Heiligen Krieg, gehört aber auch dazu. Und das ist gerecht für, denn ihr eigener Prophet Mohammed hat 29 Schlachten geführt um Mekka und die arabische Halbinsel und hat dabei gesagt, dass man lügen darf dabei. Im Gegenteil, er sagte von, nach der Hadith-Literatur nannte Mohammed den Heiligen Krieg List und Betrug. List und Betrug. Das ist, was heute geschieht. Es ist doch List, wenn sie sagen, sie wollen nur die Westbank haben. Nein, sie wollen sie ins Meer treiben. Es geht nicht um, das ist nur die List. Man kann nichts anderes. Es gab nie Palästinenser. Dass wir das richtig verstehen. Es gab ein osmanisches Reich. Und der gute Engländer hat, nachdem er die Balfour-Erklärung gebrochen hat, hinten nach schnell Transjordanien gegründet. wenn ich das zeige in der geschichtlichen Karte, wie das wirklich aussieht, und dabei spielt List und Ticke des Feindes eine Rolle. Jene Götzendiener, die mit euch einen Vertrag haben, ich habe das vorhin gesagt, bis zum Ablauf der Frist haltet sie, dann tötet sie, wo ihr sie trefft, ergreift sie, belagert sie, lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Tötet, wo immer ihr auf sie stößt. Die Glauben kämpfen für aller Sache und die Nicht-Glauben kämpfen für die Sache des Bösen. Kämpft darum wieder die Freunde Satans, denn gewiss Satans Feldherrnkunst ist schwach. Kämpfe für aller Sache, du wirst für keinen verantwortlich gemacht als für dich selbst. Sporne die Gläubigen an, vielleicht wird Allah den Krieg der Ungläubigen aufhalten. Allah ist stärker im Krieg und strenger im Strafen. Sure 489. Hier sehen wir wieder, wie ein anderer Gott spricht als der Gott der Liebe. Es ist ein Gott des Hasses. Die zentrale Botschaft, ich glaube, ich hätte etwas übersprungen. Hier heißt es, dieser schreckliche Satz, der ist sehr gefährlich für mich, an Händen Mohammeds klebte viel Blut. Wenn Jesus sein Eigenblut gab, als wahrer Fürst des Friedens. Jesus sprach, steck dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll das Schwert umkommen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Welch ein Unterschied zu dem, tötet sie, ergreift sie, lauert ihnen auf, bringt sie um, tötet sie. Es geht noch weiter, er sagt von Juden, er hat etliche zu Schweinen und Affen gemacht. Das steht auch in dem Artikel von Bruder Heinzmann drin. Er hat etliche von den Juden zu Schweinen und Affen gemacht. Und deshalb kannst du sie abschlachten. Es sind ja nur Schweine. Wenn du weißt, was für den Islam ein Schwein ist, ist er nicht ein normales Tier. Du kannst ihn abschlachten wie das billigste Schwein. Es macht nichts. Aber auch hier wiederum müssen wir ans eigene, in die eigene Brust schlagen. Denn die Kreuzzüge waren so furchtbar, was wir uns dort geleistet haben im Namen Gottes. Machen wir uns nichts vor. Wir haben hier ein ganz furchtbares Zeugnis für Gott abgelegt. Und jetzt ist die Frage, Gott hat es zugelassen, davon bin ich überzeugt, Gott hat es zugelassen, dass diese Mohammedaner in unserem Land sind. Wisst ihr wofür? Dass wir ihnen das Evangelium zeigen, die Liebe Gottes. Dass wir all das nicht außer Acht lassen. All das, was ich gesagt habe, ihren Hass. Aber dass wir in diesem Hass sagen, liebet eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Du wirst sie niemals erreichen, wenn du nicht ihnen die Liebe Gottes vorlebst. Was hat Bruder Wilkerson heute Morgen gesagt? Woran werden wir gemessen? Wie sehr Jesus sichtbar gemacht wird durch uns. Diese furchtbaren Krieger der Kreuzritter, die waren doch kein Zeugnis Jesu. Und die haben die Juden genauso umgebracht. Es ging um religiöse Macht und sie haben sie verflucht. Das ist so entsetzlich. Die Muslime sagen, Europa ist nur entstanden aus Hass gegen die Muslime. Das Fundament der christlichen Völker ist Hass. Ein lateinisches Wort, odi ergo sum. Ich hasse, also bin ich. Das war ein alter Spruch. Die Kreuzzüge und andere Gräuel der christlichen Völker macht unser Zeugnis in ihren Augen völlig unglaubwürdig. Nachdem die Muslime, 10 Minuten noch, die Muslime sehen im Islam die letzte Offenbarung Gottes. Deshalb täglich das Bekenntnis, Allah ist der Größte, Allah ist der Stärkere. Sie haben die Juden immer erkannt als die, die die Schrift hatten, die die Tora hatten. Aber als Mohammed kam, ist all das als letzte Offenbarung weit übertroffen worden. Die Christen, die haben die Tora übernommen und den Messias, Isa, das Evangelium. Die Juden haben das abgelehnt. Und sie haben zusätzlich Mohammed abgelehnt, während die Christen nur den letzten Propheten, den Mohammed, abgelehnt haben. Aber alles verändert sich heute. All das, was ich gesagt habe, veränderte sich in dem Moment, wo Israel das Land, wo die Juden das Land Israel eingenommen haben. Wisst ihr warum? Hier geht es nämlich um mehr als um irgendein Land. Hier geht es um Gottes Land. Hier geht es um den Ort, an dem Jesus sich offenbart hat. Hier geht es um den Ort, wo der Mohammed für sie gen Himmel gefahren ist. Und es geht um alles deshalb, weil im ganzen Islam eigentlich die ganze Welt in zwei Häuser eingeteilt wird. Es wird eingeteilt in das Haus, das ist auf der anderen Seite, ich spreche jetzt ohne Ding weiter, um der Kürze der Zeit willen. Es ist eingeteilt in das Haus des Friedens und das ist das Haus Islams und das Haus des Krieges. Alle die Menschen, alle die Völker, die nicht den Islam angenommen haben, sind Haus des Krieges. Und sie müssen so lange bekämpft werden mit dem Dschihad des Wortes, mit dem Dschihad der Tat. Da gehören vor allen Dingen auch die Moscheen dazu. Jede Moschee, die sie bauen, ist ein Tat des Dschihad. Es gibt inzwischen 500 Moscheen in Deutschland. Jede einzelne davon ist ein Schritt, um aus diesem Haus des Krieges, der Gottlosen, ein Haus des Islam zu machen. Jede Moschee. Es geht dabei niemals um Koexistenz, um friedliches Zusammen. Das ist nur vorübergehend. Es gibt ein Haus des Waffenstillstandes. Wiederum zum Zwecke dieses Günstiges. Deutschland gilt offiziell für sie als Haus des Waffenstillstandes. Deshalb ist eigentlich vom Dschihad zunächst einmal keine große Gefahr, zunächst mal, gegen uns zu erwarten. Wir haben ja bis heute ihnen alles erlaubt, Moscheen zu bauen, alles. Und es ist Schritt für Schritt gehen sie voran. Und sie wachen darauf, bis endlich dieses Haus des Krieges, so wird es offiziell im Islam gelehrt, zum Haus des Islam des Friedens wird. Dazu gilt es zu kämpfen. Und was einmal Haus des Höre, was einmal Haus Islams war, darf nie mehr preisgegeben werden. Und Israel war Haus des Islams. Über Jahrhunderte war es in islamischem Besitz. Und deshalb werden sie niemals akzeptieren, dass das ein Haus der Heiden wird, der Gottlosen wird. Und wenn ihr vorher genau aufgepasst habt, bitte, ihr lieben Leute, glaubt doch nicht, dass ein aufrichtiger Moslem mit Leuten wie unseren westlichen Politikern einen echten Vertrag machen kann. Was heißt da geschrieben? Die Männer unter ihnen, die das jüngste Gericht nicht fürchten und die da lehren, was Gott verboten hat. Auch im Islam ist Ehebruch. Im Islam, ihr wisst ja, die werden gesteinigt. Im Islam ist Homosexualität eine furchtbare Sache. Und unsere Länder tolerieren das nicht nur, sondern fördern das. Wir sind damit ausgemachte Götzendiener und Rebellen. Wir sind Apostaten. Und der Apostat hat nach ihrem Recht, nach ihrem Verständnis, und wir können ihn das nicht übel nehmen, aus ihrer Furcht Gottes nur eins verdient, nämlich Gericht, heiligen Krieg, Untergang. Tötet sie, ergreift sie, bringt sie um. Sie bringen Schande, sie bringen Fluch. Und wenn wir genau nehmen, sagt Gottes Wort was ganz Ähnliches. Wenn wir es genau nehmen. Nur sagt Gottes Wort, überlasst das Gott. Seid ihr stille, er wird für euch streiten. Und im Islam, weil es eine Gesetzesreligion ist, ist alles irdischer Kampf. Ich will zum Schluss kommen und sagen, was können wir jetzt tun? Zeigt diesem Volk, die selber nie einmal Erlösung gehört haben, das Wort gibt's im Islam nicht. Zeigt diesem Mann etwas, diesen Menschen von Erlösung. Zeigt ihnen die Liebe. Wisst ihr, Liebe für einen Muslim fängt an bei Gastfreundschaft. Und das fehlt ja in Deutschland ganz und gar. Ladet so einen Muslim ein. Ladet sie ein. Esst mit ihnen. Bereitet ihnen das Gutes, aber auf alle Fälle kein Schweinefleisch. Das würde sie ja von Juden auch nicht tun. Zeigt ihnen Liebe und zeigt ihnen, nimm mal ihr Buch ernst. Ist für sie heilig. Betrachte es nicht wie Dreck, sondern sage von ihrem Buch, hör mal, in eurem Buch steht geschrieben, dass Gott Jesum gesandt hat und dass er das Evangelium gebracht hat von Gott und darin Licht und Wegweisung ist. Darf ich jetzt mal von diesem Evangelium vorlesen? Ich kann euch sagen, was ich erlebt habe. Nicht einmal, viele Male. Ich habe in den muslimischen Städten die größten Evangelisationen überhaupt gehabt. In Gaundre waren es bis zu 8000 Menschen. Das war Gemeindeevangelisation. Wir hatten keine Gemeinde dort, vielleicht eine Handvoll Leute. 8000 Menschen. Ich habe angefangen, habe den Koran aufgeschlagen am ersten Abend und habe ihn vorgelesen, in eurem heiligen Buch steht geschrieben, Allah hat Jesum gesandt, ihm das Evangelium gegeben. Und Allah ist gekommen und hat ihm Macht gegeben, die Blinden zu heilen, die Lahmen und die Aussätzigen. Ich will euch jetzt von diesem Evangelium vorlesen. Darf ich das? Ja! Dann lese ich vom Evangelium vor. Von dem, wie er die Kranken heilt. Und habe die Liebe Gottes ihnen gezeigt, in Jesus, was Jesus für uns tat. Und jetzt will ich für euch beten. Während ich predigte, auf einmal war in der, am ersten Abend war vielleicht so 500 Leute da, war da hinten links ein solcher Lärm, dass, wenn ich nicht die gute Lautsprecher angelagert gehabt hätte, nichts mehr möglich gewesen wäre. So ein Schreien. Und, aber ich habe dann eben noch lauter gemacht und habe weiter gepredigt. Am Ende der Predigt steht eine Frau vor mir und sagt, Pastor, du kannst nicht aufhören, du kannst nicht aufhören. Ich muss zuerst sagen, was an mir geschehen ist. Was ist denn an dir geschehen? Sagt, hast du denn vorher nicht den Lärm da? Ja, sagt, wie hast du denn gemacht? Nicht ich, aber wegen mir. Ja, was hast du denn getan? Sagt, ich kam hierher, völlig gelähmt, wurde hierher gebracht im Auto. Ich konnte noch nie gehen, kann nicht sitzen. Mich hat man auf so eine Liege gelegt. Ich bin gekommen zu einem Zauberdoktor. Ich bin in allen Krankenhäusern gewesen. Bin gekommen zu einem Zauberdoktor, dass er mich heilen soll, weil kein Arzt helfen konnte. Und dann sah ich eure Reklame. Jesus rettet und heilt. Und plötzlich während der Predigt, als du sagst, Jesus heilt und rettet, kam Kraft in mich und ich konnte auf einmal aufstehen und gehen. Sag, ich will es euch vormachen. Unsere Plattform ist 60 Zentimeter hoch. Ein normaler Stuhl ist 42 Zentimeter hoch. 60 Zentimeter ist ganz ordentlich hoch. Das ist höher als die Lehne. Und da ist diese Frau, die bis dahin nie gegangen ist, hoch und runter, wenigstens 15 Mal gesprungen, um das zu demonstrieren. Am nächsten Tag war der Platz voll. Und dann eine Frau bezeugt, eine Muslimin, die Freundin des Gouverneurs, hat bezeugt, jeder kannte sie, dass sie völlig gelähmt war in den Armen und dass sie jetzt geheilt ist. Und so ging es reihum. Dann kam der Oberbürgermeister, hat uns gerufen, der Lamido, der König, der regiert über ein Gebiet so groß wie Bayern. Der kam und die Imams lagen am Boden, seine Minister lagen am Boden. Keiner geht zu ihm, ohne auf den Vieren zu kriechen. Und mich rief er zu sie, die haben gerade alle gebetet, die Imams. Rief er mich zu sie und sagte zu mir, ich soll mich zu ihm auf die Sultane setzen. Das ist der Thron des Sultans dort. Ich wusste nicht, wie ich mich benehmen soll. Ich verstand kein Wort. Und dann, als sie ausgebetet, sagte, ich habe gehört, was dort im Stadion geschehen ist. Du redest von Isa. Ich bin in Frankreich gewesen und es ist keine Möglichkeit für mich gewesen. Ich habe alles ausgegeben, mein Geld, 10.000 von Mark. Es ist immer noch schlimmer geworden. Ich bin so krank, ich kann kaum mehr gehen mit Arthrose. Bist du bereit für mich zu beten, sagte ich vor diesen Leuten. Ja, wenn ihr glaubt, dass Gott mein Gebet...